Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gäste. Ich freue mich, nach längerer Zeit mal wieder hier in Wolfratshausen sein zu dürfen. Es ist schön, die Gemeinde zu sehen. Und ihr wisst aber auch, warum ich nicht so häufig da bin. Und aus diesen Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen was berichten. Wir treffen uns ja seit 2 Jahren circa, jeden Sabbat zu einem Telefonkreis. Jeder ist bei sich zu Hause, ein paar Seniorendamen, die Siglinde, die Waltraud, die Gisela vor allen Dingen mit ihren fast 95 Jahren, die Brigitte war dabei und ich. Und wir haben eine so wunderschöne Gemeinschaft. Wir telefonieren von 10 bis um 12.30 Uhr, gehen die Andachten durch, die Lektion. Und dann lesen wir momentan gerade das Markus-Evangelium und es ist eine wunderbare, sehr gesegnete Zeit. Es ist schön, und dass durch diese Pandemie und auch viele andere Umstände viele kleine Hauskreise entstanden sind, dass wir uns in kleinen Kreisen treffen. Schön auch, dass heute in Starnberg die Kindergottesdienste, dass auch die Gruppe Starnberg unterstützt wird, die dringend unsere Hilfe braucht. Und ich freue mich sehr, jetzt bei euch zu sein und euch mit dem Wort Gottes zu dienen. In so Vorbereitungsarbeiten auf eine Predigt überlegt man sich ja immer, welches Thema könnte man denn wählen, und überlegt hin und her. Und dann kam ein Film im Fernsehen, weiß nicht, vielleicht hat ihn der eine oder andere gesehen, Honecker und der Pastor. Und dieser Film hat mich so fasziniert, und da stand auch das Thema fest, liebe deine Feinde, Honecker und der Pastor. Es ist der Pastor, der damals Honecker aufgenommen hat, lebt heute noch, ist mittlerweile 93 Jahre, und es war für ihn eine Gewissensentscheidung und eine Frage der Glaubwürdigkeit als Christ, ob man denn einen Honecker, der so viel Leid und so viel Elend über die ganze Bevölkerung in der DDR gebracht hat, bei sich zu Hause aufnehmen kann. 1990, nach dem Mauerfall, kamen die Honeckers nach Lobetal, so hieß das kleine Dorf, in dem sie waren, und baten um Asyl, und niemand wollte sie haben. Klar, verständlich. Dann steht natürlich der Pastor vor einer großen Gewissensentscheidung, was mache ich denn jetzt? Ja? Und er sagt dann, und er geht dann auch zu seinem Pfarrer, und er sagt, ob er sich das schon gut überlegt hat, was er denn da vorhat zu machen. Dann sagt der Pastor Holmer, ich nenne ihn jetzt beim Namen, weil ich finde das wirklich wichtig, da sagt der Pastor Holmer, wir können nicht Barmherzigkeit predigen und dann nicht barmherzig handeln. Damit war für ihn die Sache erledigt. Er hat gesagt, er nimmt das Ehepaar Honecker auf. Eines schönen Tages stand das Ehepaar Honecker vor seiner Tür. Er hatte 10 Kinder, 4 waren noch zu Hause, der jüngste Sohn war 14 Jahre alt. Einer der Söhne musste seine Zimmer räumen, dass das Ehepaar Honecker einziehen konnte, die bekamen 2 Zimmer, mussten sich aber Bad und Küche alles mit dem Ehepaar Holmer und mit der Familie Holmer teilen. Das war natürlich auch für das Ehepaar Honecker eine große Herausforderung, aber ganz schlimm war es eigentlich für die Familie Holmer. Denn plötzlich stand es im Mittelpunkt. Die Westpresse bekam Wind davor, das Tor wurde belagert, sie konnten nicht mehr rausgehen aus dem Haus, ohne von Reportern umlagert zu werden. Und vor allen Dingen das Ehepaar Honecker konnte nicht aus dem Haus, weil das war klar. Und dann, wenn was zum Einkaufen war, musste einer der Jungs gehen, und natürlich die Leute im Laden, wie ist es denn mit den Honeckers, und wie ist denn das so? Und so ging das die ganze Zeit dahin. Und dann wurden die Leute immer wütender, was man ja auch wirklich verstehen kann, ja, und haben demonstriert vor dem Haus und haben gesagt, die Honecker sollen rauskommen, das geht so nicht, sie sollen sie wegschicken, sie wollen sie da nicht haben. Und dann war das Ehepaar Honecker auch schon bereit, rauszugehen. Und dann haben die Pastoren, also Herr und Frau Holmer, gesagt, nein, sie sollen drinbleiben, sie gehen raus. Dann haben sie sich der Meute gestellt und haben ihnen gesagt, sie sollen gehen, sie werden sie immer beherbergen, es ist eine Christenpflicht, sie zu beherbergen, und sie werden sie nicht rausschicken, und sie sollen doch bitte endlich gehen. Haben sie dann auch getan. Und dann war es endlich soweit, dann sollte das Ehepaar Honecker ausziehen. Endlich war eine Unterkunft gefunden worden. Dann wollten die dort nicht haben. Haben das ganze Dorf, wo sie hin sollten, hat demonstriert. Nein, sie wollen sie nicht haben. Die Jungs hatten schon wieder die Zimmer umgeräumt, waren froh, die ganze Familie war froh, dass sie endlich weg waren. Klingelt's an der Tür, steht das Ehepaar Honecker wieder vor der Tür. Und die Familie, und das Ehepaar Honecker waren ja Atheisten und es war eine gläubige Familie. Sie haben gebetet am Tisch, sie haben Lieder gesungen, sie haben christliche Lieder gesungen und haben immer wieder versucht, in Gesprächen zu verstehen, was die beiden bewegt hat. Und ganz, für den Pastor Holmer ganz schlimm war dann ein Auftritt im Fernsehen, wo er erklären sollte, warum er das macht. Und dann ist also eine junge Frau da gewesen und da hat sie gesagt, nein, das geht nicht, sie kann denen nicht verzeihen, das geht nicht. Und hat erzählt, was in dieser Umerziehungsanstalt von den Kindern stattgefunden hat, wie sie die Kinder gequält haben und wie sie die Kinder misshandelt haben. Und dann sagt der Pastor Holmer zu der jungen Frau, sie muss vergeben, weil ansonsten wird sie krank werden. Das wird sie umbringen. Und dann hat er die Hand hingehalten, hat sie sich umgedreht und hat gesagt, nein, sie kann ihnen nicht vergeben. Das hat dann diesen Pastor in eine wahnsinnige Zwickmühle gebracht, auch in eine seelische Zwickmühle, weil er das mal so hautnah gehört hat, was da passiert ist, dass er wirklich ein Riesenproblem bekommen hat. Und dann haben sie die Frau Honecker gefragt und dann hat die Frau Honecker gesagt, ja, die waren ja hinterher froh, dass sie wieder in der Spur gelaufen sind. Das war nicht so schlimm. Und sie hätten ja bloß linientreu sein sollen, dann wäre das alles kein Thema gewesen. Ja, aber die Honecker sind dann weg und sind dann später nach Chile ausgewandert. Und ich habe mir immer gedacht, wow, was für ein Glaube von dem Ehepaar Holmer und auch von den Kindern und von den Söhnen, dass sie bereit waren, den Staatsfeind Nummer 1 bei sich zu Hause aufzunehmen. Drum das Thema Liebe deine Feinde. Was sagt uns Jesus und die Bibel über die Feindesliebe? Lasst uns lesen, in der Bergpredigt steht ein guter Artikel, Matthäus 5, die Verse 43 bis 48, wer es mitlesen möchte. Matthäus 5, 43 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, dieser Abschnitt in der Bergpredigt hat es in sich, ja. Liebt eure Feinde, Thema von der Predigt. Gehört Putin auch dazu? Gehört ein Aggressor, der so viel Leid und Elend in der Welt oder in der Ukraine jetzt vor allen Dingen verursacht, gehört der auch dazu? Liebt eure Feinde. Gehören alle Diktatoren, egal in welchem Land, ob in Südamerika oder in Afrika, gehören die auch dazu? Lieben wir die auch? Sind wir wirklich in der Lage, das zu tun? Das Wort Gottes umzusetzen? Liebt eure Feinde? Segnet ihr euch fluchen? Wir werden körperlich oder verbal angegriffen. Wie oft passiert denn das im Arbeitsbereich, in der Schule, im Gemeindebereich? Es werden Beleidigungen ausgesprochen, es werden falsche Worte gewählt, es wird einfach nicht so gehandelt, wie wir eigentlich haben sollen, oder wir persönlich werden verletzt. Segnen wir, die uns fluchen, die uns beleidigen, die uns wehtun, die uns tief verletzen, die tiefe Wunden schlagen in uns. Und in wie vielen Familien gibt es lebenslangen Streit, weil einmal ein falscher Satz gesagt wurde. Ich hatte das bei meinen beiden Schwestern, die haben über 12 Jahre nicht miteinander geredet, nur weil ein falsches Wort gesagt wurde. Und segnet, die euch fluchen. Bittet, für die werde ich euch beleidigen und verfolgen. Ja, noch viel schwieriger. Was ist denn mit den russischen Soldaten? Was ist denn mit Mördern, mit Dieben, mit Räubern, mit Leuten, die uns Unrecht zufügen? Gehen wir denn auch für sie ins Fürbittegebet? Gehen wir auf unsere Knie und sagen, ich bete für dich, Bruder, Schwester, wir sind alle Brüder und Schwestern. Schaffen wir das wirklich für unsere Aggressoren, die uns wehtun, die uns verletzen, wirklich auch ins Fürbittegebet zu gehen? Und wie wichtig, und wir alle wissen, wie wichtig das Fürbittegebet ist. Wir können es wirklich nicht oft genug tun. Vollkommen sein, eine große Herausforderung. Keine Wut, kein Zorn, keine Trauer, keine üble Nachrede, keine schlechten Gedanken vor allen Dingen. Das ist, wo fängt es denn an? Es fängt im Kopf an. Über wen reden wir oft? Über wen wird oft gelästert? In der Schule, ich habe einen Film gesehen, da ist eine junge Frau so gemobbt worden, wo ich gesagt habe, das ist Wahnsinn, was in den Schulen abgeht. Und dann wundert man sich oft, wenn die Mädchen sich umbringen. Das ist Wahnsinn. Also was da stattfindet, das ist unvorstellbar. Vollkommen sein. Ganz schlimm finde ich jetzt, was momentan in der Ukraine passiert. Ich möchte mich bei Cleo und bei all denen ganz, ganz herzlich bedanken, die viel Arbeit auf sich genommen haben, um unsere ukrainischen Geschwister aufzunehmen, um sich um sie zu kümmern. Und wie viel Leid und wie viel Elend das ist. Ich war einmal dabei, als wir eine Familie umgesiedelt haben in das Hostel rüber. Du arbeitest dein ganzes Leben lang in der Ukraine oder egal wo. Du hast dir etwas erschaffen, du hast eine schöne Wohnung, du hast dir eine Wohnung eingerichtet, vielleicht sogar geschafft, ein kleines Haus zu bauen. Und plötzlich wird alles vernichtet, wird alles kaputt gemacht. Und du gehst mit nichts als mit einer Reisetasche und das war's. Wie schlimm ist das? Wie furchtbar ist das sein, ja? Du schläfst, du gehst in ein fremdes Land, deren Sprache du nicht sprichst. Du hast nichts mehr, du schläfst auf einer Matratze. Du schläfst, wenn es ganz schlecht geht, in einer Turnhalle mit über 100 Leuten und bist auf dich allein gestellt. Die Kinder müssen sich akklimatisieren, man spricht die Sprache nicht. Aber eins ist immer, Gott geht mit. Gott lässt sie nicht allein. Und nochmal herzlichen Dank für alle, die sich eingesetzt haben und denen Menschen gedient haben. Und es ist wirklich unsere Aufgabe. Uns in Deutschland geht es sehr, sehr gut. Es ist unsere Aufgabe, denen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Was hat Jesus für uns getan? Ja, das wissen wir. Er ist für uns alle ans Kreuz gegangen. Und er ist auch für alle, die ans Kreuz gegangen, die ihn hassen. Egal, ob sie Atheisten sind, ob sie von ihm nichts wissen wollen, er ist für jeden Einzelnen gestorben. Gerade für diese Menschen, wo wir sagen, das ist ein Verbrecher, das ist ein Mörder, mit dem wollen wir nichts zu tun haben, gerade für den ist er gestorben. Es gibt ein Zitat von Martin Luther King. 1952 predigte er erstmals über Matthäus 5, Vers 44. Entgegen der verbreiteten Meinung, dieses Gebot sei unerfüllbar, sei Feindesliebe kein utopischer Traum, sondern eine absolute Notwendigkeit für das Überleben unserer Zivilisation und der Schlüssel zum Lösen des Problems der Welt. Zwar erscheine Feindschaft oft grundlos, könne aber aus übersehenen eigenen Fehlern entstehen. Darum haben wir Jesus verboten, andere zu verurteilen. Feindesliebe bedeutet also, sich selbst zu prüfen, dem Feind gute Eigenschaften zuzugestehen und Chancen, ihn zu schlagen, nicht auszunutzen. Den Hass mit Hass zu erwidern, zerstöre alle Beteiligten und die ganze Persönlichkeit. Liebe dagegen trage eine erlösende Kraft in sich. Wie schwer ist es in der jetzigen Zeit, wenn man Richtung Osten schaut? Es gibt diesen wunderbaren Spruch, den ich euch jetzt vorlesen möchte von Martin Luther King. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und jeder Berg erniedrigt werden. Die unebenen Plätze werden flach und die gewundenen Plätze gerade. Und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Dies ist unsere Hoffnung. Dies ist der Glaube, mit dem ich in den Süden zurückgehen werde. Mit diesem Glauben werden wir den Berg der Verzweiflung behauen, einen Stein der Hoffnung. Mit diesem Glauben werden wir gemeinsam arbeiten können, gemeinsam beten können, gemeinsam kämpfen können, gemeinsam in das Gefängnis gehen können und gemeinsam einen Stand für Freiheit mit dem Gewissen zu machen, dass wir eines Tages frei sein werden. Und dies wird der Tag sein. Dies wird der Tag sein, wenn alle Kinder Gottes mit neuer Bedeutung singen können: Mein Land, es ist über dir, süßes Land der Freiheit, über das ich singe. Land, wo mein Vater starb, Land des Pilgerstolz, von jedem Berghang lasse ich die Glocken der Freiheit läuten. Welche eine wunderbare Aussage von Martin Luther King. Und wenn man weiß, wie sich die Zeiten verändert haben, mittlerweile gab es sogar einen Präsidenten mit einer anderen Hautfarbe, auch wenn immer noch viel Rassismus ist, aber der Traum ist in Erfüllung gegangen von Martin Luther King. Gehen wir wieder zurück zum Wort Gottes, lesen wir nochmal eine Stelle über Feindesliebe, Lukas 6, die Verse 27 bis 36. Liebe zu den Feinden. Wenn sie jemand aufschlagen will, Lukas 6, 27 bis 36. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, bitte auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Bei dieser Gelegenheit ist mir die Geschichte eingefallen, die Bruder Müller vor einigen Jahren erzählt hat über den Porsche-Fahrer. Vielleicht weiß der eine oder andere die Geschichte noch. Jemand hat sein Leben sehr, sehr lange Zeit dafür gespart, dass er sich einen Porsche kaufen kann. Endlich hat er es geschafft, er hatte das Geld zusammen, er hat den Porsche gekauft und hat Riesenfreude an dem Porsche gehabt. Ist immer mit dem Porsche spazieren gefahren, war wunderschön. Und eines Tages ist der Porsche weg, gestohlen. Wo ist mein Porsche? Ich verstehe es nicht, wo ist der Porsche? Dann sieht er seinen Nachbarn mit dem Porsche, mit seinem Porsche fahren. Er kann nichts machen, der Nachbar will ihn nicht zurückgeben und er fährt mit dem Porsche vor seiner Tür hin und her. Damals ging es um Vergebung und um das, was uns krank macht. Und der ehemalige Porsche-Besitzer konnte das nicht verstehen und hat kein Verständnis dafür gehabt, dass der jetzt mit seinem so mühselig ersparten Porsche spazieren wird. Dann hat der Bruder Müller einen Satz gesagt, den ich nicht vergessen habe. Vergebung und Barmherzigkeit wäre dann, wenn der jetzige Porsche-Besitzer eine Panne hat, eine Reifenpanne hat und der alte Porsche-Besitzer zu dem sagt, ich habe noch einen Reifen bei mir im Keller liegen, ich kann ihn sowieso nicht mehr verwenden, weil der Porsche, den fährst ja du, also bitte nimm du diesen Porsche und fahr damit den Porsche. Dem, der dich auf die Backe schlägt, bitte auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Also es ist herausfordernd, ja. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Wenn wir das alle tun würden, jeder Einzelne, der hier drinnen sitzt, dann gäbe es sehr, sehr viel weniger Probleme auf der ganzen Welt. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wiederum zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Welch eine Herausforderung. So wird eure Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und die Bösen. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ja, da kommen wir, glaube ich, immer wieder an unsere Grenzen, jeder Einzelne von uns. Gerade wenn wir angegriffen werden, gerade wenn wir immer wieder eine reingehauen kriegen, genau wie wir heute in der Lektion besprochen haben, wenn Prüfungen da sind und wir immer wieder versagen und immer wieder sagen, warum passiert uns das immer wieder, warum werden wir immer wieder so geprüft und warum und wieso. Da gibt es ein schönes Zitat von Gandhi, der ja zu der gleichen Zeit wie Hitler gelebt hat und immer gesagt hat, Gewalt ist keine Lösung. Er hat ja das Prinzip der Gewaltlosigkeit verfolgt und hat da ein gutes Zitat, gibt es von ihm, in Liebe wurzelnder Gewaltverzicht sei keine Apathie oder Hilflosigkeit gegenüber Fehlverhalten, sondern biete eine wirksamere Abhilfe dafür an als grobe Gewalt. Liebe resigniere nicht gegenüber Bosheit, sondern baue aktiv kämpfend eine geistige und moralische Opposition gegen Immoralität auf. Sie mache das Schwert des Tyrannen stumpf, indem sie seine Erwartung physischer Gegenwehr enttäusche. Da Terror und Gewalt der Unterdrücker real seien, sei es die Pflicht jedes Einzelnen, dieser Realität mit aller Macht zu widerstehen, also nicht mit Vergeltung, sondern dem exakten Gegenteil dazu, nämlich nicht Gewalt und Wahrheit. Diese Seelenkraft beinhaltet Leiden, Verletzungen und sogar den Tod bewusst und freudig auf sich zu nehmen, um so die Chancen der Gewalt und Zerstörung zu verlängern. Was für eine Aussage. Um so die Chancen der Gewalt und Zerstörung zu verringern. Und was Gandhi geschafft hat mit seinem Prinzip der Gewaltlosigkeit, es gibt einen wunderschönen Film, wie er die Inder dazu aufgefordert hat, einfach zu streiken, würde man in der heutigen Zeit sagen, nicht mehr zu dienen, nicht mehr das zu tun, was die Engländer vornehmen und vor allen Dingen sich Salz zu holen, das ihnen gehört, weil Indien ja Irland ist. Und dann gab es ja diesen Marsch auf den Salzsee, wo Gandhi immer mehr Leute hinter sich versammelt haben und wo dann die Engländer einen nach den anderen niedergeknüppelt haben. Die sind in zwei Reihen hingegangen, wurden niedergeknüppelt, die nächsten sind nachgerutscht, die anderen sind versorgt worden. Und das ging dann durch die amerikanische Presse und daraufhin mussten sich die Engländer aus Indien zurückziehen, haben sie aufgegeben. Nur weil die Leute bereit waren, sich hinzustellen und niederknüppeln zu lassen, weil das Salz, ihr Salz, ist nicht das der Engländer. Wir haben in der Bibel noch ein anderes Beispiel für Feindeslieben oder besser noch Nächstenliebe. Lukas 10, 25 bis 37, das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wenn es jemand mitlesen will. Lukas 10, 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, und sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh du nun hin und handle ebenso. Ja. Die nächste Herausforderung, ja, ich sehe, wir hatten ja vor einigen Jahren dieses Problem, dass jemand zusammengeschlagen wurde und ein Passant vorbeigegangen ist und ihm helfen wollte, und der kam dann zu Tode, wurde dann zu Tode geprügelt, der Dominik Brunner, glaube ich, hieß er. Und da sieht man, was Nächstenliebe bedeutet. Er wollte dem helfen und kam selbst dadurch zu Tode. Ja, sind wir denn bereit, wenn wir draußen, egal, vor allem alle jemand sitzen sehen, dem zu sagen: Komm mit, ich versorge dich, ich gehe mit dir zum Arzt, ich mache das. Es ist immer leicht zu lesen in der Bibel. Ja, toll, logisch hat der richtig gehandelt, aber handeln wir denn auch richtig, wenn wir jemanden sehen? Oder wie oft ist jemand in der Gemeinde traurig oder unglücklich und wir sehen das gar nicht, weil wir nur mit uns selbst beschäftigt sind und sehen nicht die Probleme und die Sorgen von unserem Nächsten. Also wir müssen uns wirklich selbst an der Nase nehmen und da wirklich darüber nachzudenken, was tun wir denn für unseren Nächsten? Da gibt es Bonhoeffer, kennen wir ja auch. Bonhoeffer ist für mich ja ein Wunder. Bonhoeffer war zu Hitlers Zeiten aktiv, war bereits in Amerika, wurde durch die Beziehung seiner Familie nach Amerika geschickt, war in Sicherheit. Dann war er in Amerika und sagt: Ich kann dort nicht bleiben. Ich kann nicht zusehen, wie meine Brüder in Deutschland ins Konzentrationslager geschafft werden, wie sie ermordet werden, wie sie gefoltert werden, wie sie gequält werden, und ich bin in Sicherheit und tue nichts. dann kann man zurück nach Deutschland. Wurde innerhalb kürzester Zeit verhaftet und kurz einige Tage vor Kriegsende wurde er hingerichtet. Welch eine Hingabe. Und Bonhoeffer sagt, aber nicht danach soll die Liebe fragen, ob sie erwidert wird. Vielmehr sucht sie den, der ihrer bedarf. Wer aber ist der Liebe bedürftiger als der, der selbst ohne alle Liebe im Hass lebt? Wer ist also auch der Liebe würdiger als mein Feind? Die Feindesliebe führt den Jünger auf den Weg des Kreuzes und in die Gemeinschaft des Gekreuzigten. Aber je gewisser der Jünger auf diesen Weg gedrängt wird, desto gewisser bleibt seine Liebe unüberwunden, desto gewisser überwindet sie den Hass des Feindes, denn sie ist ja nicht seine eigene Liebe. Sie ist ganz allein die Liebe Jesu Christi, der für seine Freunde zum Kreuz ging und am Kreuz für sie betete. Vor dem Kreuzesweg Jesu Christi aber kennen auch die Jünger, dass sie selbst unter den Feinden Jesu waren, die von seiner Liebe überwunden wurden. Diese Liebe macht den Jünger sehend, dass er im Feind den Bruder erkennt, dass er an ihm handelt wie an seinem Bruder. Das wünsche ich uns wirklich. Und ganz besonders wünsche ich mir jetzt ganz aktuell für uns in Deutschland, in der Welt jetzt, in der Ukraine, dass man den anderen nicht als Feind sieht, sondern als Bruder und in Liebe an ihm handelt, so schwer es sein mag. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das kann ich nicht. Aber es ist eigentlich genau das, wofür Jesus auf die Welt gekommen ist, für was er ans Kreuz gegangen ist, um diesen Kreislauf der Gewalt und des Hasses zu unterbrechen. Es gibt eine große Hoffnung. Wir in unserem Lektionskreis, also in unserem Telefonhauskreis, wie man das nennen mag, lesen das immer zum Abschied einer jeden Sabbat-Vormittagsstunde, und zwar die Offenbarung 21, 1 bis 7. Und die möchte ich jetzt mit euch lesen, Offenbarung 21, 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, sieh, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, sieh, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Eine Verheißung nach dem anderen. Geschwister, das ist unsere Zukunft. Das ist es, auf das wir hinsteuern. Und hier jetzt, in unserem jetzigen Leben müssen wir dafür Sorge tragen, dass diese Streitigkeiten, diese Feindschaften, diese Missgunst, dieser Neid, alles, was uns davon hindert, für Gott zu wirken und für Gott einzutreten, wir müssen das ändern. Das ist unsere Aufgabe. Für das ist Jesus ans Kreuz gegangen, für das ist er gestorben. Unsere Firma hat einen ganz tollen Spruch, der steht sogar auf unserem Lastwagen drauf, und jetzt neulich habe ich einen fahren sehen, never give up. Gib niemals auf. Ich bitte euch, liebe Geschwister, denkt daran. Lasst uns niemals aufgeben, für Gott zu dienen. Es ist wirklich unsere Aufgabe, unsere Berufung, Gott zu dienen und für im Alltag, egal wie groß die Schwierigkeiten und Probleme sein, für Gott einzutreten und niemals aufzugeben. Ich danke euch und ich wünsche euch noch einen gesegneten Sabbatnachmittag. Amen.